wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid ab 179 Euro im Monat ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle ohne Anzahlung. Geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Make Podcast great again. meinsportradio.de spendet im November für jeden Podcast-Download einen Cent an die Movember Foundation. Alle Infos dazu findest du auf meinsportradio.de/Movember. Triple Double, der NBA-Talk.
Mit dem Basketball-Experten Felix Amrain.
Jede Woche neu auf meinsportradio.de.
Die Cleveland Cavaliers erleben einen Saisonstart in der NBA-Saison 2017-2018, der gelinde gesagt zum Vergessen ist. Und damit herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Triple Double, dem NBA-Magazin auf meinsportradio.de. Mein Name ist Felix Amrain und an meiner Seite wie immer Lars Kiele und Marius Winzler. Hallo ihr beiden.
Hallo.
Wir wollen natürlich heute nicht nur über die Cleveland Cavaliers reden, aber die Cleveland Cavaliers sind einfach nach den ersten 8 Spielen, die jetzt im Prinzip jedes Team hat, die ein oder andere Franchise, ja sogar schon 9, das Thema schlechthin. Sie stehen bei einer Bilanz von 3-5, haben nach 2-0 Saisonstart, alles vermissen lassen, was sie normalerweise auszeichnet. Und just bevor wir angefangen haben aufzunehmen, flattert auch noch die Meldung rein, dass Tristan Thompson jetzt mit der Wadenverletzung, die er sich im letzten Spiel gegen Indiana zugezogen hat, einen Monat ausfallen wird. Das lässt sie natürlich nicht unbedingt besser nach vorne gucken, insbesondere wenn man bedenkt, dass sie aktuell das schlechteste Defensivteam der NBA sind, was irgendwie unfassbar klingt, Lars.
Das stimmt auf jeden Fall. Wir wissen schon seit einigen Jahren, dass die Cleveland Cavaliers auf keinen Fall ein Team sind, was sich über ihre Defensive definiert. Aber der Platz, auf dem sie aktuell sowohl mit der Bilanz als auch im Defensive Rating stehen, ist weit unter ihren Möglichkeiten, weit unter ihren Zielen. Deswegen überrascht es dann auch nicht, dass sie diese Situation sehr ernst nehmen. Das zeigt auch die einberufene Krisensitzung jetzt unter der Woche. Denn die Situation ist die folgende: Es ist zwar nicht sehr wichtig, welchen Platz sie in der Regular Season holen werden, weil sie einfach ein super Playoff-Team sind, aber trotzdem müssen sie so langsam anfangen zu zeigen, welche Möglichkeiten sie haben und wie gut sie funktionieren können, um dann in den Playoffs startbereit zu sein.
Marius, wie gesagt, letzter Platz im Defensive Rating, da stehen ja dann knapp dahinter die Minnesota Timberwolves, die Dallas Mavericks, das ist jetzt nicht so richtig überraschend, die Golden State Warriors, der große Unterschied dann eben auch zu beispielsweise Golden State ist die Platzierung im offensiven Bereich, da stehen sie auf Platz 16, da steht Golden State dann eben auf Platz 1, es hapert eben nicht nur in der Defensive, es knirscht und knackt an allen Enden, hat man den Eindruck.
Ja, also dieses Team hat sich einfach noch nicht gefunden und LeBron James hat in dieser Woche ein Interview gegeben, dass er gesagt hat, er hatte das schlechteste oder schlimmste Training Camp in seiner Karriere mit seiner Knöchelverletzung. Was mich so ein bisschen verängstigt, was Cleveland betrifft, ist, sie funktionieren überhaupt nicht, wenn LeBron James nicht in Topform ist. Und das ist einfach mit der Tiefe des Kaders, wie sie ihn verstärkt haben, nicht so zu erwarten gewesen, aber es kann oder ist niemand außer LeBron James in der Lage, diesen Kader wirklich anzuführen. Der hat im Moment eine kleine Schwächephase, weil er nicht hundertprozentig fit ist, aber kein Kevin Love, kein Jay Crowder, kein Jeff Green, niemand, Derrick Rose schon mal gar nicht, ist im Moment in der Lage, diese ganzen Themen rauszuziehen. Dwayne Wade kommt nur noch von der Bank, J.R. Smith spielt jetzt den Shooting Guard, aber kann auch nicht wirklich Impulse setzen. Also da ist schon einiges im Argen und ich gebe Lars recht, dass sie im Playoff-Team sein werden. Sie haben aber weniger Zeit in diesem Jahr als in den Jahren zuvor, sich wirklich einzuspielen, weil in den Playoffs müssen sie funktionieren. Nicht nur in den Finals, sondern auch schon im Osten, bis hin zu den Conference Finals. Also auch wenn LeBron James sagt, es ist Oktober bzw. Anfang November, wir machen uns noch keine Sorgen, das stimmt alles so ein bisschen nachdenklich, dass die Kaderzusammensetzung tatsächlich doch nicht funktioniert.
Ja, er hat es ja gebetsmühlenartig nach der Indiana-Niederlage wiederholt, von wegen neuer Monat, jetzt gucken wir mal, machen wir ganz ruhig, fangen von vorn an. Wollte so ein bisschen den Oktober ad acta legen, ist ihm nicht so ganz gelungen, auch weil er tatsächlich die schlimmste Lose-Serie oder die schlimmste Punktedifferenz bei 3 Niederlagen in Folge seiner Karriere jetzt hinnehmen musste. Die letzten 3 Spiele waren schon eine ganz, ganz üble Geschichte, das muss man auch einfach so sagen. Und es wäre, glaube ich, alles halb so schlimm, wenn es gegen Contender oder so Top-Teams gegangen wäre. Aber es ging gegen Indiana. Okay, Indiana ist definitiv auf einem Level, wo man sagen muss, hat man vielleicht nicht unbedingt erwarten können. Kann passieren. Aber sie haben gegen die Knicks verloren und da auch sehr deutlich mit 19 Punkten. Sie haben gegen die New Orleans Pelicans verloren, auch sehr, sehr deutlich mit 22 Punkten. Und da gegen New Orleans Pelicans, bei denen ja im Prinzip ja auch nur Anthony Davis und DeMarcus Cousins eine wirklich herausragende Rolle spielen, wenn gleich in dem Spiel dann Jrue Holiday und Etuan Moore sicherlich auch gut gespielt haben und über ihre Möglichkeiten vielleicht sogar gespielt haben. Aber das darf doch nicht irgendwie der Anspruch der Cleveland Cavaliers sein, dass man jetzt solchen Spielen hinterherrennen muss, oder Marius?
Nein, und wenn du dir die Liste halt anguckst, das ist nicht wirklich grandios, wie sie gespielt haben. Und die Spiele, die sie verloren haben, die haben sie auch tatsächlich mit einem Punkteabstand verloren, der sich gewaschen hat. Also ich meine, wenn man sich nur mal anguckt, sie haben dann tatsächlich auch gegen die Bulls verloren und damit ich glaube, auch 16 Punkten verloren. Also das sind einfach Dinge, das darf einem Cleveland Cavaliers Team nicht passieren, selbst in so einer frühen Phase nicht, dass sie sich so aufgeben. Und wenn man sich dann auch mal zwischendurch Videos anguckt, und das war ein ziemlich heiß diskutiertes Thema in den letzten Wochen, dass diese Mannschaft überhaupt gar nicht den Zwang hat, wirklich sich in Spiele, wenn sie zurücklegen, in den letzten Minuten reinzuhängen. Also die Starter sind dann in der Regel schon auf der Bank, beziehungsweise sollten auf der Bank sitzen, tun sie aber nicht, die Bank ist schon leer. Die sind alle schon in die Kabine gegangen und gucken sich den Rest des Spiels gar nicht mehr an. Da stimmt es hinten und vorne nicht in diesem Team. Und da bin ich mal gespannt, wie sie das über die Saison halt korrigieren möchten, zumal es ja einige Teams im Osten gibt, die trotz aller Unkenrufe einen extrem guten Saisonstart hingelegt haben.
Was mich auch, und da stimme ich dir im Prinzip zu, was mich auch so beunruhigt im Prinzip ist, dass da jetzt einfach schon wieder eine Atmosphäre rund um dieses Team entsteht, die dann ganz, ganz schnell eine Eigendynamik entwickelt, wo es dann am Ende vielleicht wieder LeBron James gegen den Head Coach geht, wo es vielleicht auch innerhalb der Mannschaft ganz schnell den Twist gibt, wie wir das ja aus den letzten Jahren auch schon ein, zwei Mal erlebt haben oder in den letzten Jahren erlebt haben. Und dann eben vor dem Hintergrund schlechtes Trainingscamp. Jetzt sagt LeBron James nach dieser Niederlage gegen Indiana auch noch, our team is kind of depleted. Also sie sind erschöpft, aber wie bitte kann denn dieses Team zum jetzigen Saisonzeitpunkt erschöpft sein? Hat man da am Ende auf die falschen Leute gebaut, Lars? Oder ist das jetzt einfach die Suche nach Erklärungen, damit man nicht ganz so tief in den Lockerroom schaut?
Also ich denke, man hat teilweise falsche Entscheidungen getroffen. Die Spieler, die man jetzt in der Offseason dazugeholt hat, stehen nicht wirklich für gute Defense, wenn man Jay Crowder jetzt mal ausklammert. Derrick Rose oder Dwayne Wade spielen einfach keine gute Defense. Sie haben nicht wirklich das Know-how dafür. Und dazu kommt dann auch noch, dass sie mittlerweile auch nicht mehr sehr fit sind. Also diesen Rückstand durch Einsatz oder Ähnliches dann ganz einfach ausgleichen können. Jetzt habt ihr gerade eben noch mal ein bisschen so darüber gesprochen, das fand ich ganz interessant, wie die Cleveland Cavaliers sich verhalten sollen. Und ich finde es eigentlich gar nicht mal so schlecht, dass LeBron James noch viel Ruhe ausstrahlt. Denn wenn wir die Situation mit der im letzten Jahr vergleichen, dann sieht es aktuell, denke ich, schon ein bisschen besser aus. Wir hatten im Januar, oder genauer gesagt in der letzten Saison, im Januar hatten wir die Situation, dass das Team auch gegen Teams verloren hat, die nicht wirklich was mit den Playoffs zu tun haben und auch sehr schlechte Defense gespielt haben. Und da hat sich dann auch LeBron James öffentlich dazu geäußert und auch die Mannschaft und auch Teile des Front Office dafür kritisiert, dass die Qualität fehlt. Und ich denke, dass in dieser Saison wir nicht dieses Problem haben. Es ist nämlich nicht mehr so, dass LeBron James und ein Point Guard, der in der letzten Saison dann Kyrie Irving war, an die 38 Minuten spielen muss. Aktuell muss LeBron James und auch einige Spieler des Backcourts weniger abreißen. Deswegen denke ich, sind die Cavaliers in einer besseren Situation als im letzten Jahr, weil sie nicht mehr sich über irgendwelche Fragen wie haben wir genug Qualität oder ähnliches Gedanken machen müssen. Denn ich denke, dass sie über die auf jeden Fall verfügen.
Ja, was ich da aber halt einfach entgegensetzen würde, wenn wir über letztes Jahr spielen, da sind sie als Meister in die Saison gegangen. Da waren sie, wie es ja dann auch gesagt wurde, da waren sie nicht hungrig. Das Team ist zum größten Teil zusammengeblieben. Sie kommen jetzt oder sind in die Saison gestartet als mit einer finalen Niederlage gegen Golden State, wo sie ziemlich Prügel gekriegt haben. Sie haben Spieler jetzt zusammengesetzt, die alle auf irgendeine Art und Weise noch mal was zu beweisen haben, in Vertragsjahren spielen. Und sie kriegen es nicht hin, sich vernünftig zu motivieren. Und das wundert mich einfach tatsächlich. Es geht nicht darum, dass sie nicht gut spielen. Die Phasen wird es immer geben. Aber einfach diese Haltung ist das, was mich bei Cleveland wirklich wundert. Und diese Haltung ist was in LeBron James Teams eigentlich selten der Fall war, dass sie so am Boden war.
Vielleicht auch nochmal dieser Unterschied Anfang diese Saison gegen Anfang dieses Jahr, so rum ist es richtig, dass LeBron damals vielleicht auch deutlich lauter wurde im Januar, einfach weil es auf die Playoffs zuging und damit natürlich keinerlei Zeit mehr war, um sich irgendwie einzucruisen, weil dann musst du irgendwann liefern, dann musst du deine Form finden, spätestens im Februar, März. Jetzt ist natürlich noch sehr, sehr viel Zeit und ich kann schon verstehen, dass er kein Fass aufmachen will. Seine Minuten sind ja aktuell fast genauso hoch, da muss ich Lars mal widersprechen. Also er spielt aktuell 37 Minuten im Schnitt und warum er einfach nicht 38 spielt, liegt daran, dass er gegen New Orleans und gegen Orlando nur 31 gespielt hat, wo sie aber beide Male eben deutlich auf den Deckel gekriegt haben. Also insofern hat sich an der Situation ja erstmal wenig geändert. Und Marius hat es angesprochen, irgendwas scheint in diesem Team nicht zu stimmen. Jetzt hat man auch den Eindruck, dass dieses Experiment, das man zu Saisonbeginn gewagt hat mit Kevin Love auf Center, das ist ja jetzt schon für gescheitert erklärt worden. Man sucht aktuell nach einer Rotation, die sich nicht so richtig findet. Ist das ein Problem, das sich jetzt im Handumdrehen lösen lässt oder rechnet ihr damit, dass wir die Cleveland Cavaliers noch länger straucheln sehen?
Also ich denke, dass sie das jetzt relativ schnell hinbekommen, eine gute Rotation zu finden. Also du hast recht, Felix, es ist richtig, LeBron James muss fast genauso viele Minuten spielen wie letztes Jahr, aber dennoch, denke ich, sind wir uns einig, dass die Bank von den Möglichkeiten besser aussieht als zu Beginn der letzten Saison. Und von daher haben sie die Qualität und ich denke, wenn sie jetzt zusammenhalten, wenn sie auch öffentlich hinter dem Trainer und dessen Entscheidungen stehen, dann könnten sie das noch schaffen, noch in diesem Jahr eine funktionierende Rotation hinzubekommen.
Marius, wie siehst du die Geschichte? Wird das zeitnah ein System, das klickt, oder werden sie jetzt in den nächsten Wochen noch so ein bisschen durch die Liga stolpern? Mitte nächster Woche beginnt dann ein langer oder zumindest ein 4-Spieler-Auswärtstrip. Da geht es dann nach Houston, nach Dallas, nach New York, nach Charlotte. Da geht es dann im Prinzip weiter eben mit dieser Belastung. Vorher kommt Milwaukee nach Cleveland. Also es wird jetzt nicht unbedingt alles viel, viel leichter in nächster Zeit. Wie gut schätzt du die Chancen ein, dass sie das zeitnah ans Laufen kriegen?
Also ich glaube, in der Theorie können sie das wirklich zum Laufen kriegen. Es hängt aber auch sehr stark von den Verletzungen ab, die sich in Cleveland halt immer wieder aufgrund des Alters des Kaders andeuten. Hängt damit zusammen, wie sie eingespielt sind. Man muss dann noch sehen, wenn tatsächlich Isaiah Thomas irgendwann zurückkommt, wobei das noch ein bisschen hin ist, dann wird diese Integrationsphase wieder von Neuem beginnen. Und der ist jetzt nun auch nicht als der Wahnsinns-Defensivspieler bekannt. Ich glaube einfach nicht, dass die Cavaliers diese Probleme im Rahmen der regulären Saison in den Griff bekommen werden. Und das ist einfach, man sagt immer, sie sind ein Playoff-Team. Und jetzt muss ich auch mal eine gewisse Lanze für Kyrie Irving brechen. Der war in der regulären Saison in den Vorjahren auch niemals defensiv ein guter Spieler. Sobald aber Spiel 1 in den Playoffs gestartet ist, haben wir einen anderen Defensivspieler in Kyrie Irving gesehen. Und ich glaube, so eine zweite Defensivwaffe neben LeBron James wird den Cavaliers in diesem Jahr fehlen. Also ich glaube, sie werden ihre Probleme halbwegs in den Griff kriegen, insbesondere für die Regular Season. Ich bin aber bei weitem nicht mehr so optimistisch, was die Playoffs betrifft.
Wir sind gespannt, wie es sich weiterentwickeln wird bei den Cleveland Cavaliers. Es knarzt auf jeden Fall im Gebälk des amtierenden Ostmeisters und im Gebälk des dreimaligen Finals-Teilnehmers der letzten 3 Jahre. Wir sind gespannt, wo die Reise hingeht, werden uns gleich den Oklahoma City Thunder, Entschuldigung, nein, den Orlando Magic widmen, denn die sind eine Überraschung der ganz, ganz anderen Art. 6-2 ist die aktuelle Bilanz und damit haben wir auch nicht so richtig gerechnet.
Sei dein eigener Programmchef. Mit unserer neuen meinsportradio.de App wählst du jetzt zwischen allen Livestreams und Podcasts. Einfach, immer, überall. Hol dir unsere neue App für iOS und Android und bewerte sie jetzt bei Google Play und im App Store von iTunes. Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Hallo, hier ist Kevin Scheuren vom Bundesliga-Special. Zu jedem Spieltag bringen dich meine Gäste und ich auf den neuesten Stand rund um alle 18 Vereine der Bundesliga. Alle 9 Spiele werden besprochen. Tipps, Theorien und Meinungen nur für euch. Wenn euch gefällt, was wir machen, dann hinterlasst uns bei iTunes eine Rezension. Am liebsten natürlich 5 Sterne.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
Wenn man auf die Eastern Conference schaut und man schaut sich die Tabelle an, dann grüßt da von ganz, ganz oben eine Mannschaft, die dort wahrscheinlich keiner erwartet hat und die im ESPN Power Ranking vor 2 Wochen noch auf Platz 21 stand und sie heißt Orlando Magic. 6-2 ist die aktuelle Bilanz, damit ist sie genauso gut wie die der Brooklyn Nets, sage ich schon. Was ist denn jetzt gerade los bei mir? Entschuldigung, natürlich nicht der Boston Celtics, so heißt dieses Team. Die Brooklyn Nets sind zwar unterhaltsam, aber dann doch eher in den Regionen der Cleveland Cavaliers angesiedelt, über die wir uns gerade unterhalten haben. Und Lars, die Orlando Magic machen aktuell scheinbar sehr viel richtig, sonst würden sie ja nicht da oben stehen. Ist das größte Pfund dieser Mannschaft die breit gefächerten Scoring-Optionen, die sie aktuell haben mit Evan Fournier, Aaron Gordon, Nikola Vucevic und Jonathan Simmons von der Bank, haben sie gleich 4 Spieler, die mehr als 15 Punkte im Schnitt auflegen.
Also ich denke, im Scoring müssen wir auf jeden Fall festhalten, dass sie sehr viele Möglichkeiten haben und auch sehr flexibel sind. Ein Beispiel, Aaron Gordon in dieser Saison, ein Career-High mit 41 Punkten abgelegt. In einem sehr spannendem Spiel hat Evan Fournier auch überzeugt und das Team letztendlich zum Sieg geführt. Ich denke auch, dass Elfried Payton oder Nikola Vucevic auf jeden Fall Spieler sind, die ein Spiel allein entscheiden können oder auf jeden Fall großen Anteil daran haben können. Jedoch denke ich, dass sie ein bisschen mehr als Team agieren müssen. Sie sollten versuchen, ihre Möglichkeiten im Scoring auf mehrere Schultern zu verteilen, weil ich denke, nur so haben sie wirklich die Möglichkeit, lange in der Regular Season gute Karten für die Playoffs zu haben.
Marius, was macht die Orlando Magic deiner Meinung nach so stark aktuell?
Ja, tatsächlich ist es das, was wir in der Vorschau gesagt haben, wo wir es als Negatives ausgelegt haben, dass sie halt keine wirklich klare Nummer 1 als Scoring-Option haben. Da belehren sie uns wirklich eines Besseren. Es ist die Ausgeglichenheit, wobei ich wirklich gerne so ein bisschen auf die Euphoriebremse treten möchte. Also ich glaube nicht, dass sie ihr Niveau halten können. Und ich mache es tatsächlich ein bisschen an den Statistiken fest, wenn man sich anguckt, dass Fournier Gordon eine Dreierquote von über 500 haben. Das werden sie nicht über die Saison durchhalten. Was einfach da ist, sie spielen im Moment extrem gut, das System passt. Jeder fühlt sich eigentlich wohl, was man einfach auch sagen muss. Wir haben gerade bei LeBron James gesagt, dass er unglaublich viele Minuten spielen muss. Das ist halt in Orlando halt nicht der Fall. Maximal sind es hier 31 Minuten, also Evan Fournier, dann Aaron Gordon mit 31. Sie binden nahezu alle Spieler ein. Und alle liefern auch eigentlich ab. Selbst also so alte Spieler wie Maurice Bates, der auf der Power Forward Position spielt, kommt auf 10 Minuten pro Spiel. Das sind einfach Dinge, wo ich sage, es scheint aktuell in der Mannschaft zu funktionieren. Sie haben so ein bisschen natürlich auch den Vorteil, im schwächeren Osten zu spielen. Aber man muss einfach sagen, das, was sie in den ersten 8 Spielen aufs Parkett gebracht haben, da muss man schon Respekt zollen. Und da hätte, glaube ich, keiner mit gerechnet, dass sie mit 6-2 am Ende dastehen.
Du sprichst den schwächeren Osten an. Auf der anderen Seite haben sie gegen San Antonio bereits gespielt, gegen New Orleans, gegen Memphis, also 3 von 8 Spielen gegen den Westen und allesamt am Ende an die Orlando Magic. Gerade die Niederlage der San Antonio Spurs letzte Woche Freitag ist ja richtig, richtig heftig ausgefallen. Das waren am Ende 27 Punkte Unterschied. Da wurde San Antonio ja phasenweise hergespielt, Marius.
Ja, aber die Spurs ohne Kawhi Leonard sind nicht die Spurs. Also das würde ich nicht zu hoch hängen. Das ist halt einfach im Moment ein stotternder Motor in San Antonio, die halt eine ganz andere Offensive spielen müssen, weil sie halt einfach Kawhi nicht haben. Das würde ich tatsächlich nicht zu hoch hängen. Memphis fand ich überraschend, dass sie Memphis geschlagen haben, weil Memphis eigentlich auch einen extrem guten Saisonstart hatte. Gut, Pelicans ist, glaube ich, eine Diskussion für sich. Das ist auch irgendwie nicht ganz so homogen. Aber das lohnt auch gar nicht, das jetzt alles irgendwie klein zu reden. Sie haben einen wirklich guten Saisonstart hingelegt und im Moment, bis auf die gerade angesprochenen Field Goal Percentages, habe ich wirklich keine Ahnung, was diese Ausgeglichenheit jetzt wirklich stoppen sollte. Man kann einfach nur hoffen, dass alle gesund bleiben, weil dann kann dieses Team tatsächlich doch relativ viel Spaß machen.
Es ist für euch die Überraschung des Saisonstarts bislang, dass die Orlando Magic so gut sind, oder sagt ihr, nee, die gehört jemand anderem?
Meine Überraschung ist, dass die Knicks schon 3 Spiele gewonnen haben, aber das wolltest du jetzt nicht hören.
Lars. Ja, also ich sehe es schon als Überraschung an, insbesondere weil der Backcourt meiner Meinung nach im Scoring vielleicht noch ganz gut ist, aber im Kreieren von guten Würfen oder im Playmaking, insbesondere mit Elfried Payton, unter dem Durchschnitt ist. Deswegen hat es mich überrascht, dass sie trotz dieses schlechten Backcourts aktuell bei 6-2 stehen.
Ja, das ist ein relativ guter Punkt, weil, also wenn man sich das anguckt, eigentlich ist die Starting 5 relativ klar besetzt in Orlando. Lediglich auf der Point Guard Position sind sie sich offensichtlich noch nicht ganz so sicher, ob es nun Alfred Payton sein soll oder DJ Augustine. DJ Augustine hat 6 Spiele als Starter gewesen, Alfred Payton 2. Sie haben ähnliche Statistiken eigentlich, also beide mit 22,5 bzw. 23 Minuten pro Spiel, beide um die 8 Punkte. Da bin ich halt einfach mal gespannt, wie sich das in Zukunft entwickeln wird. Und da ist für mich auch, wie Lars schon richtig sagte, im Saisonverlauf der Knackpunkt. Und wenn sie wirklich in der Lage sein sollten, dieses Niveau zu halten, sind sie für mich auch ein klarer Kandidat bei der Trade Deadline, die versuchen, einen vernünftigen Point Guard zu gewinnen, weil das ist wirklich die Schwachstelle des Teams.
Wir dürfen gespannt sein, wie es sich weiterentwickelt. Auf jeden Fall werfen aktuell Evan Fournier und Aaron Gordon ihren Hut in den Ring bei der MIP-Wahl. Mal schauen, ob sie das auch am Ende der Saison dann noch tun. Du hast die Knicks schon angesprochen, Marius. Auch die besser in die Saison gestartet, als man das wahrscheinlich erwarten durfte. Diese 3 Spiele andauernde Siegesserie gegen Brooklyn, gegen Cleveland, gegen Denver, war dann vor allen Dingen von einer Person geprägt. Und die hieß Kristaps Porzingis, nachdem ja der gefühlte komplette Oktober eigentlich von Giannis Antetokounmpo dominiert wurde, hat dann Kristaps Porzingis nochmal so leicht den Finger gehoben, hat gesagt, ey, es gibt auch noch einen anderen Europäer, der Basketball spielen kann.
Ja, und das kann er sogar richtig gut. Also ich meine, sie haben 3 Spiele hintereinander gewonnen. Das war schon beeindruckend, zumal man einfach gesehen hat, dass egal welches Defensivsystem der Gegner eigentlich an den Tag legt, man hat kaum eine Wahl, als Porzingis wirklich machen zu lassen. Also er liegt gerade bei knapp 28 Punkten pro Spiel. Er hat jetzt aber auch wirklich 4 von 5 Spielen oder 4 von 6 Spielen über 30 Punkte gemacht. Ist jetzt letzte Nacht so ein bisschen abgefallen mit knapp 19 Punkten. Aber der eigentliche Grund für diese Siegesserie von 3 Spielen war, dass Tim Hardaway Jr. mal einfach kein Totalausfall war und man einfach gesehen hat, dass Nelikina schlicht und ergreifend ein verdammt guter Point Guard werden wird, der unglaublich tolles Spielverständnis hat. Also da wächst was zusammen. was man in New York gar nicht gewohnt ist, dass da einfach Dinge irgendwann mal funktionieren können. Jetzt müssen wir nur hoffen, dass das über die Saison so weitergeht. Die Knicks werden keine wirklichen Playoff-Kandidaten sein, auch wenn ich es irgendwie hoffe. Aber das ist einfach, Porzingis spielt gut, der Backcourt entwickelt sich und ich hoffe, dass Tim Hardaway Jr. weiter sich steigert und dann kann da wirklich in 2-3 Jahren was draus werden.
Wir beobachten das natürlich auch gespannt. Gehen rüber in die Western Conference, Lars. Die Oklahoma City Thunder, dein Team, sind nicht ganz so gut vielleicht auch aus den Startlöchern gekommen, wie man das erwarten durfte. Allgemein der Westen sehr, sehr ausgeglichen, viel ausgeglichener, als wir das aus den letzten Jahren, oder noch ausgeglichener, so muss man es vielleicht sagen, als man das aus den letzten Jahren kennt. Die Oklahoma City Thunder mit ihren neuen Big Three nur bei 4-3. Was hält da den Motor noch so ein bisschen am Stottern?
Ich denke, das ist Russell Westbrook. Also ich finde es ganz gut, dass er es quasi akzeptiert, dass Anthony und George mehr Würfe bekommen. Aber teilweise hatte er dann unter 10 Punkte auf den Boxscores stehen. Und ich denke, das ist auf jeden Fall unter den Erwartungen und auch weit unter den Möglichkeiten von Westbrook. Einzig Gutes daran ist, dass er es dann relativ flexibel annimmt und dann zumindest häufig auch noch Assist-Zahlen im zweistelligen Bereich abliefert. Ich denke, das sieht man auch ein bisschen bei den Minnesota Timberwolves, dass diese Mannschaften, die neu zusammengebaut worden sind mit Starspielern, dass sie anfangs den Team-Basketball quasi komplett ablehnen und dass viel über Isolation läuft. Deswegen würde ich diesem Rekord noch nicht so viel Wichtigkeit geben.
Dann zum Abschluss noch eine Geschichte. Wir müssen nochmal über die Phoenix Suns reden. Marius, welcher Schalter ist denn dort zur Hölle umgelegt worden?
Der ist schwierig zu beantworten. Es ist vielleicht einfach, komm, lass uns einfach so spielen, wie wir gerade Lust haben und dann funktioniert's. Ich bin tatsächlich sehr, sehr überrascht, dass sie jetzt bei einer 500er Bilanz stehen. Also insgesamt jetzt die letzten zwei Spiele dann auch wieder gewonnen. Und das alles ohne Eric Bledsoe. Also wir haben dann einen neuen Point Guard irgendwie verpflichtet aus der D-League, der das ganze Spiel jetzt lenken soll. Josh Jackson, der Rookie, spielt eine relativ gute Saison. Viel hängt aber auch einfach damit zusammen, dass Devin Booker so langsam wieder zu seiner Form findet. Hat jetzt im letzten Spiel auch über 40 Punkte gemacht. Also das sind einfach Dinge, wo ich sagen muss, hätte ich nicht erwartet, aber wird auch nicht lange anhalten. Also spätestens im nächsten Spiel gegen die Knicks werden sie wieder verlieren, aber da ist Phoenix einfach für mich jetzt so ein bisschen über dem Level, wo sie eigentlich sein sollten. Und eigentlich hat es diese Franchise im Moment auch nicht verdient, weil das ist wirklich unfassbar, was da an Chaos stattfindet.
Ist es vielleicht dieses Chaos, das drumherum stattfindet, das nach außen hin viel wahrgenommen wird, Lars, aber in der Kabine stimmt jetzt vielleicht auf einmal das Klima, weil eben Eric Bledsoe nicht mehr da ist, weil man sich selbst so ein bisschen jetzt am Riemen gerissen hat, gesagt hat, okay, jetzt wurde hier der Trainer gefeuert und das alles nur, weil wir hier riesengroße Scheiße zusammengespielt haben. Ist die Mannschaft vielleicht einfach so ein bisschen bei der Ehre gepackt und kommt deswegen jetzt da auf einmal auch ganz gut daher? Devin Booker wurde angesprochen, TJ Warren war jetzt beispielsweise gegen die Wizards stark. Ist es letzten Endes ja die Ehre, die diese junge Mannschaft vielleicht gepackt hat?
Ich denke, dass die Stimmung in der Mannschaft sehr wichtig ist. Also wenn ein Team innerhalb von nur gerade mal einer Woche sich so verbessert, dann muss das auf jeden Fall damit zusammenhängen, dass Sachen geklärt worden sind, dass Spieler miteinander besser klarkommen, dass man sich besser auf ein Spiel motivieren kann. Und ich denke, da kann Eric Bledsoe dazu beigetragen haben, dass andere Führungsspieler in der Mannschaft jetzt wissen, wo Bledsoe seine Zukunft sieht und dass sie auch selbst wissen, wie die nächste Saison verlaufen wird, dass sie sich da besser einstellen können. Deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass es so eine Hauruck-Aktion war, die jetzt aber auch nicht sehr lange reichen wird, weil wenn wir dann wieder zurück zu den Fakten gehen, dann sehen wir, dass das Team noch sehr jung ist und da noch ein bisschen was an Qualität fehlt.
Und dann Eine allerletzte abschließende Geschichte. Jahlil Okafor und die Philadelphia 76ers. Diese Ehe wird wohl eher zeitnah geschieden werden. Es kommt nicht so ganz aus der kalten, Marius. Okafors Rolle war, ja, wenn man ganz ehrlich ist, eigentlich nicht mehr existent. Er wurde 2015 als dritter Pick ausgewählt. Man hat den Eindruck, oder man hatte ja zwischenzeitlich mal so ein bisschen, ja, unverständlich auf die 76ers geguckt, weil sie nur Big Man ausgewählt hatten. Und Okafor ist am Ende der große Verlierer dieser ganzen Geschichte rund um Joel Embiid, Nerlens Noel und sich selbst eben, weil er vielleicht am Ende in seinem Spiel zu klassisch veranlagt, zu klassisch orientiert ist?
Ja, ich glaube, das ist das Problem. Er ist das Opfer der neuen NBA, wo die Big Mans halt einfach andere Dinge machen müssen, als das, was klassisch Center machen mussten. Es ist allerdings schon ein bisschen tragisch. Ich meine, er wurde in dieser Saison in einem einzigen Spiel nur eingesetzt. Die Phillies haben jetzt auch schon 8 Spiele absolviert. Kamen die Meldung, dass die 76ers die Vertragsoption für das vierte Jahr nicht ziehen werden. Ein Tag später kam dann die nächste Meldung, dass er wirklich darum gebeten hat, weil er einfach seine Karriere woanders weiterführen möchte. Er hatte auf einen Buyout geschielt in Philadelphia. Das, so klingen jetzt die letzten Medienberichte, wird Philadelphia wohl nicht machen. Sie werden immer noch versuchen, ihn zu traden. Was ich faszinierend finde, weil er hat einfach überhaupt gar keinen Marktwert im Moment. Also das Gegenstück, was man da halt zurückbekommen wird, wird nicht viel mehr sein als einen schlechten Zweitrunden-Draftpick. Also das ist alles schon ziemlich dramatisch und ich hoffe irgendwie, dass er an geeigneter Stelle, an geeigneter Position irgendwie seine Karriere wieder aufleben lassen kann. Aber so wie es im Moment läuft, ist für ihn eine absolute Sackgasse und also in Philly wird er einfach überhaupt keine Chance mehr haben, Fuß zu fassen.
Lars, letzten Endes die Option jetzt für Jahlil Okafor, zu irgendjemandem zu gehen, der dringend halt noch einen Big Man braucht und dann zu hoffen, da irgendwie wieder Teil der Rotation zu werden?
Ja, ich denke, das ist seine einzige Option und zudem ist es nicht mal wirklich sicher, ob er bei einer anderen Franchise ein besseres Standing bekommt, weil seine Defense und seine Einstellung sind teilweise unterdurchschnittlich. Und ja, da gibt es dann letztendlich auch wenig Argumente, die dann noch für ihn sprechen, warum denn eine Franchise auf ihn setzen sollen könnte oder sollte. Und ja, deswegen denke ich, Marius hat es schon gesagt, da stimme ich auf jeden Fall zu, dass in Philly wird nichts mehr. Es wird aber auch nicht einfacher für ihn in den nächsten Jahren.
Wir sind natürlich auch hier gespannt und bleiben dran, wie sich die Karriere von Jahlil Okafor weiterentwickeln wird. In Philadelphia hat sie auf jeden Fall ein jähes Ende gefunden. Das war's für diese Woche mit Triple Double, dem NBA-Magazin auf meinsportradio.de. Wir möchten euch natürlich daran erinnern, dass ihr den Podcast downloadet bzw. anhört, aber das habt ihr an dieser Stelle schon getan. Hört außerdem natürlich auch die Spielzusammenfassungen in der Sportshow und alles weitere, denn für jeden Ja, für jedes Hören, für jeden Download gibt es 1 Cent Spende an die Movember Foundation von meinsportradio.de. Also tut was Gutes, hört viele Podcasts im November und wir melden uns nächste Woche wieder, wenn es heißt Triple Double, der NBA Talk auf meinsportradio.de.
Batman hat Robin. Sherlock Holmes hat Dr. Watson. Und meinsportradio.de hat dich. Werde Praktikant bei meinsportradio.de.
Hi, hier ist Julia aus der meinsportradio.de Redaktion. Hast du Lust, mal hinter unsere Kulissen zu blicken? Dann bewirb dich jetzt als Praktikant in unserer Redaktion in Potsdam. Was dich erwartet? Viel Sport, dann noch Sport und zum Schluss noch ein bisschen Sport. Außerdem wirkst du aktiv bei der Programmgestaltung mit. Du solltest volljährig sowie sportaffin sein und aus der Region Berlin-Brandenburg kommen. Nähere Infos findest du auf www.meinsportradio.de.
Bewirb dich jetzt und werde Praktikant bei meinsportradio.de. Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Hallo, hier ist Felix von Total Beklubbt. Jede Woche sprechen wir über alles rund um den ersten FC Nürnberg. Spiele, Skandale und alles, was es sonst noch so gibt. Wenn euch gefällt, was ihr hört, dann lasst eine kurze Rezension bei iTunes da und gebt uns 5 Sterne.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Ja. Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.